hinter mir!
Das ist gut so.
Walter, hast du schon wieder auf einem anderen Radiosender gehört?
War doch nur ganz leise.
Ich habe dir doch schon mehrmals gesagt, du sollst keinen anderen Sender hören.
Aber Vater, du machst es doch selber.
Ich habe nur manchmal Radio Vatikan gehört, aber seit Kriegsbeginn habe ich damit aufgehört.
Aber gerade jetzt ist es doch wichtig zu erfahren, was an der Front los ist. Im Volksempfänger hört man sonst nur, wie Hitler und Goebbels vom Sieg reden. Aber die vom BBC berichten auch von Misserfolgen und Widerstand.
Und genau deshalb ist das so gefährlich. Feindsender hören es verboten. Man kann dafür ins Gefängnis kommen.
Ich pass schon auf. Meine Freunde machen das auch.
Walter, das macht es doch nicht ungefährlicher. Im Gegenteil. Was ist, wenn sie einen von euch erwischen? Es wurden schon letztens Leute zum Tode verurteilt wegen Landesverrat.
Jetzt übertreibst du aber. Wir halten zusammen. Außerdem wissen wir, wie es geht.
Die vier Freunde wissen wirklich, wie Radio funktioniert. Die vier, das sind der Lehrling Walter Klingenbeck, der bei der Firma Rode & Schwarz Schalltechnik lernt. Der Hochfrequenztechniker Hans Haberl und dessen Mitbewohner Erwin Eidel, der eine Lehre als Flugmotorenschlosser macht. Und der Praktikant Daniel von Recklinghausen. Als sie sich kennenlernen, sind sie alle zwischen 16 und 17 Jahre alt, wohnen in München und es verbindet sie ihre große Begeisterung für die Technik.
Ganz besonders hat es ihnen das Radio angetan. Seit dem Frühjahr 1941 trafen sich die vier zum Radiohören und zum Tüfteln. Sie bauten eigene Empfangsgeräte und planten auch zu senden.
Ein Radio an sich hatte damals fast jeder. Denn Hitler und sein Reichspropagandaleiter Josef Goebbels hatten erkannt, wie gut man das Radio dafür hernehmen kann, um die Bevölkerung nicht nur zu informieren, sondern auch, um damit Propaganda zu verbreiten.
Daher gab es das damalige Radiogerät, den Volksempfänger, auch ganz günstig zu kaufen. Jeder sollte es sich leisten können, Radio zu hören, um ja keine der politischen Reden zu verpassen. Aber das Hören von sogenannten Feindsendern aus dem Ausland, also zum Beispiel das Hören der deutschsprachigen Sendungen vom BBC, das war strengst verboten.
Aber genau das machten Walter und seine Freunde. Seit 1936 gab es nur noch die Hitlerjugend. Seit alle anderen Jugendgruppen verboten waren, wuchs Walters kritische Haltung. Er vermisste seine Jugendschergruppe der katholischen Kirche St. Ludwig. Und so fand er mit Daniel, Hans, auch Johnny genannt, und Erwin, auch hier Gleichgesinnte.
Bald aber genügte es den Vieren nicht mehr, nur Radio zu hören. Sie wollten auch andere informieren und Widerstand leisten.
Servus Jungs! Daniel, stell doch mal die Musik leiser, wir müssen was besprechen.
Schon erledigt. Was gibt es denn so Dringendes?
Was ist denn passiert?
Nix ist passiert, Johnny. Aber wir müssen endlich aktiv werden. Wir können doch nicht immer nur Radio hören und quatschen.
Du hast recht. Es müssten viel mehr Menschen von den Meldungen von BBC erfahren. Dann würden sie endlich nicht mehr alles glauben, was der Volksempfänger ihnen erzählt.
Aber wir haben doch schon Flugblätter gemacht.
Ja, Erwin, die sind auch nicht schlecht. Aber Walter hat schon recht. Wir erreichen damit viel zu wenig Menschen. Wie wäre es, wenn wir ein ferngesteuertes Flugzeug bauen und damit die Flugblätter verbreiten? Flugblätter. Was meinst du, Erwin? Du bist doch der Flugzeugspezialist.
Ein Versuch wäre es wert. Aber stell dir das nicht so einfach vor. Da brauchen wir nicht nur das Modellflugzeug, sondern auch einen Sender und Empfänger für die Steuerung.
Ich finde, wir sollten uns auf das Radio konzentrieren. Wir sollten einen eigenen Sender bauen und damit die Nachrichten über den wirklichen Kriegsverlauf senden. Ich habe sogar schon einen passenden Namen. Radio Rotterdam. Das erinnert an die Vernichtung der Stadt durch den deutschen Luftangriff.
Gute Idee, aber Radio Rotterdam, da meinen manche vielleicht, wir sind Niederländer. Besser wäre Gustav Siegfried VIII.
Ja, wie der britische Tarnsender auf Kurzwelle. Die bringen ständig Sendungen auf Deutsch und rufen zum Widerstand auf. Auch gut, Hauptsache die Leute hören uns.
Ich bin einverstanden, aber wir sollten trotzdem auch an der Flugzeugidee weiterarbeiten. Die meisten Leute trauen sich nicht, einen Feindsender zu hören, aber ein Flugblatt kann jeder lesen.
Johnny, da hast du recht. Die Menschen müssen etwas zu sehen bekommen, was jeder lesen kann, ohne ein Risiko einzugehen. Da fällt mir ein, ich habe gestern einen Aufruf auf BBC gehört. Alle sollen das Victory-Zeichen weitergeben.
Victory? Was heißt das denn?
Das kann Daniel, unser geborener Amerikaner, bestimmt gleich erklären.
Ja, ja, seid froh, dass ich euch immer wieder Englisch übersetzen kann. Victory heißt Sieg, aber das Zeichen kommt nicht von den Amis. sondern von den Briten. Die verwenden das V als Siegeszeichen. Entweder als Buchstabe oder mit dem Zeige- und Mittelfinger als Handzeichen. Das soll alle, die gegen die Nazis sind, verbinden.
Und den Sieg der Alliierten ankündigen. Ich habe auch den Aufruf auf BBC gehört. Die haben sogar ein akustisches Signal für das V. Einfach das V mit dem Morse-Alphabet senden. Kurz, 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 lang.
Klingt gut, aber was können wir da jetzt tun? Wir können doch nicht mit dem Victory-Handzeichen durch die Stadt gehen.
Dann werden wir gleich wegen Hochverrat verhaftet. Das kann uns den Kopf kosten.
Aber wir könnten doch das V heimlich in der Nacht auf Wände und Schilder malen, so dass es jeder am nächsten Morgen sehen kann.
Genial. Ich bin dabei. Einer muss schließlich Wache schieben.
Und ich organisiere Altöl aus der Werkstatt. Damit kann man wunderbar in der Nacht schwarz malen.
Na dann, viel Erfolg.
Victory, Johnny.
Victory!
Daniel von Recklinghausen stand Wache und Walter Klingenbeck malte das Victory-Zeichen tatsächlich an 40 Gebäuden im Münchner Süden. Auf Straßenschildern, Wänden und sogar vor einer SS-Kaserne konnte man ihre Faust lesen. Leichtsinnigerweise erzählte Walter aber von dieser nächtlichen Aktion. Er wird denunziert und am 26. Januar 1942 von der Gestapo verhaftet. Auch seine Freunde kommen in Haft und alle vier sitzen für 8 Monate in Untersuchungshaft im Münchner Stadelheim. Am 24. September 1942 kommt es zur Verhandlung am Volksgerichtshof in Berlin. Eigentlich ist man damals erst mit 21 Jahren volljährig. Trotzdem werden sie wie Schwerverbrecher behandelt und wegen Hochverrates angeklagt. Walter nahm die gesamte Verantwortung auf sich. Feindsender hören, Flugblätter entwerfen, Schwarzsender bauen, Aufbau eines Widerstandsradios, Victory-Zeichen verbreiten. Und vor allem seine Ablehnung der nationalsozialistischen Ideologie und seine Treue zur katholischen Kirche bringen das Gericht dazu, das Todesurteil zu verhängen.
Fast ein Jahr nach dem Urteil, Anfang August 1943, erhält der 18-jährige Hans Haberl einen Brief.
Lieber Johnny, vorhin habe ich von deiner Begnadigung erfahren. Gratuliere, mein Gesuch ist allerdings abgelehnt. Ergo geht's dahin. Nimm's nicht tragisch, du bist ja durch. Das ist schon viel wert. Ich habe soeben die Sakramente empfangen und bin jetzt ganz gefasst. Ich weiß, wofür ich das Leben lasse. Wenn du etwas für mich tun willst, bitte ein paar Vaterunser. Leb wohl, Walter.
Als Johnny die Zeilen liest, ist sein Freund Walter Klingenbeck schon nicht mehr am Leben. Am Nachmittag des 5. August, kurz nachdem er den Brief geschrieben hatte, wurde Walter Klingenbeck mit 19 Jahren in München-Stadelheim mit dem Fallbeil ermordet.
Hans Haberl und Daniel von Recklinghausen bleiben dem Radio treu und arbeiten nach dem Krieg als Radiomechaniker in verschiedenen Rundfunkwerkstätten.